Zum Schluss ist noch auf einzelne Punkte einzugehen, die in der Diskussion immer wieder auftauchen. So wird etwa behauptet durch Beauvau, die Zeugung des Messias durch den göttlichen Geist ist eine unter fremdem Einfluss stehende Entwicklung des jüdischen Messianismus und der urchristlichen Christologie, aber kein Fremdkörper. Der jüdische Messianismus hätte seine Identität, wie oft bei Minderheiten nachweisbar, in ausländischen Kategorien zum Ausdruck gebracht. Josef Ratzinger hat in seinem immer noch lesenswerten Büchlein Die Tochter Zion darauf eine Antwort gegeben, ebenso der Theologe und Exeget Ernst. Der Text der Verkündigung erklärt sich ohne Quellenscheidung, also zwischen griechischem und hebräischem Denken, sofern man auf künstlich konstruierte Widersprüche zwischen jüdischen und hellenistischen Vorstellungen hinter den Christus-Prädikationen, also den Aussagen über Christus, verzichtet. Das Darstellungsmuster entspricht hebräischer Parallelkonstruktion mit überbietender Tendenz. Also man hat die alttestamentlichen Vorbilder aufgegriffen und es wurde dann als überbietend für das, was bisher war, geschildert. Haben wir ja gesehen bei der Verkündigung des Engels an Zacharias und im Vergleich dazu an die Gottesmutter. Religionsgeschichtliche Parallelen im eigentlichen Sinn gibt es nicht. Eine Ableitung aus heidnischen Vorstellungen ist für Schürmann nicht diskutabel, denn heidnische Mythen berichten nichts von einer vaterlosen Zeugung, sondern von göttlichen Zeugungsakten. Ebenso Müller: Die Berufungsszene des Engels bei Maria lässt sich nicht, wie Vertreter der religionsgeschichtlichen Schule immer wieder behaupten, glatt aus antiken heidnischen Vorstellungen von der göttlichen Zeugung von Königen, Heroen und Gottmenschen ableiten, wenngleich es auch vorbereitende Parallelen gegeben hat. Ebenso Schäfzig: Die Jungfrauengeburt lässt sich nicht aus heidnischen Vorstellungen ableiten. Wenn sich dort der Gott in Gestalt eines Schwanes, eines Stieres oder eines goldenen Staubes einer Jungfrau nähert, um einen Halbgott zu erzeugen, wenn in den heiligen Hochzeiten die Götter oder von ihnen berufene Priester in sinnlicher Leidenschaft zu Menschenfrauen entbrennen, dann ist das gänzlich anders gedacht als das biblische Wunder. Das Wertneutrale, zum Teil sogar sittlich unwertige und orgiastische dieser Göttergeschichten und Mythen, besitzt keine innere Beziehung zur christlichen Glaubensbotschaft. Ähnlich dann auch Klaus Berger in seinem Jesusbuch: Im Unterschied zu heidnischen Ehebruchsmärchen von Göttern und menschlichen Frauen, die oft komische und sarkastische Züge haben, schildert Lukas das Geschehen so überaus behutsam, so deutlich im Licht der Schrift und in der Sprache der Engelserscheinungen seit jeher, dass die Anmut dieser Szene die ganze Kunstgeschichte geprägt hat. Wir können den Bericht kaum hören, ohne an eine der großen Szenen der Kunstgeschichte zu denken. Es geht hier um größtmögliche Berührung eines Menschen, Mariens, mit dem göttlichen Geheimnis. So hat man diesen Text immer gelesen. Darum setzt er auch so viele und tiefe Gefühle frei. Alle Weihnachtsfreude ist in dieser überwältigenden, schier unfasslichen Erfahrung Mariens begründet. Oder im Anklang an das Te Deum formuliert: Gott hat es nicht verschmäht, in diesem palästinensischen Mädchen als seinem neuen Tempel zu wohnen. So Klaus Berger. Liebe Zuhörer, die Jungfrauengeburt als Faktum der Geschichte, als Tatsache, wird aufs Schärfste bestritten, auch weithin von katholischen Theologen heute aufgegeben, und das, obwohl es teils des Credos ist, geboren von der Jungfrau Maria. Immer wieder wird deshalb argumentiert, dass Jungfräulichkeit nicht biologisch zu verstehen sei, sondern als Ausdruck der Offenheit für Gott aufzufassen sei. In der gesamten Antike gibt es aber keinen einzigen Text, bei dem jemand Jungfrau genannt wird, um damit eine besondere Offenheit für Gott deutlich zu machen. Natürlich besagt Jungfräulichkeit seit der Menschwerdung Christi im Schoß der Unberührten mehr als nur körperliche Unversehrtheit. Sie ist eine zutiefst geistige Haltung, die aber auch den Körper einschließt. Es ist das Ziel und Ende aller Theologie, dass das Heil verleiblicht wird. Das ist ein ganz wichtiger Satz von Leo Schäfzig. Der Mensch ist eine Einheit von Leib und Geist, und insofern ist es nicht biblisch, beides voneinander zu trennen. Ratzinger: Die großzügige Trennung von Biologie und Theologie lässt nämlich genau den Menschen aus. Sie ist ein Widerspruch in sich selber. Die Ausklammerung des Körperlichen oder Geschlechtlichen in die pure Biologie hinein ist deshalb gerade die Antithese zu dem, was der Glaube meint, der von der Geistigkeit des Biologischen und von der Leibhaftigkeit des Geistigen und Göttlichen reden will. Hier kann man nur alles oder nichts haben. Der Versuch, nach Abstoßung des Biologischen ein geistiges Destillat zu behalten, ist Verneinung jenes Geistigen, um das es im Glauben an den fleischgewordenen Gott genau geht. Letztlich hat man es mit einer schöpfungsfeindlichen Emanzipationsphilosophie zu tun, die den Leib und die Geburt aus dem Humanen abdrängen und zum bloß Biologischen erklären möchten. So Josef Ratzinger. Bei Platon war der Leib das Grab der Seele im griechischen Denken. Dagegen steht das hebräisch-biblische Menschenbild, dass der Heilige Geist gerade das Lebensprinzip des menschlichen Leibes ist und Maria dessen Tempel. Der Dogmatiker Riedlinger schreibt, wer aber meint, die Sache sei ganz normal verlaufen und die Erzählung von der jungfräulichen Empfängnis Jesu erfundene theologische Legende, soll nicht auch noch den Eindruck erwecken, er nehme trotzdem die Botschaft des Evangelisten an. Noch eine abschließende Bemerkung zur Jungfrauengeburt von Hans Urs von Balthasar. Konnte dieser Mann, gemeint ist Jesus, der in einem so einmaligen Verhältnis zum Vater im Himmel stand, dem er sich in jeder Hinsicht verdankte, anvertraute, zurückgab, konnte er sich gleichzeitig noch einem anderen Vater verdanken? Konnte er grob gesagt zwei Väter haben, was ihn menschlich gezwungen hätte, sich zwei Vätern zu verdanken? Denn er lebte nicht in unserer angeblich vaterlosen Gesellschaft, in der das vierte Gebot bis zum völligen Verschwinden abgeblasst scheint und in der das Verhältnis zwischen Eltern und Kindern nicht mehr auf einem menschlich-ganzheitlichen Verhältnis der Fürsorge und der ehrfürchtig ehrenden Liebe besteht, sondern auf einem zufälligen Geschlechtsakt reduziert wird, der das Kind den Eltern gegenüber zu nichts Wesentlichem verpflichtet. Hätte Jesu exklusive Beziehung zu seinem Vater, dem Handwerker Josef, falls dieser sein leiblicher Vater gewesen wäre, nicht tief beleidigen müssen? Und konnte Jesus, der doch gerade das Halten der 10 Gebote einschärfte, dieses für alle Kulturen so lebenswichtige Gebot selbst übertreten? So die Fragen von Hans-Urs von Balthasar. Wir kommen zum Schluss. Zusammenfassend lässt sich sagen, dass das Marienbild des Neuen Testamentes und besonders bei Lukas aus den Fäden des Alten gewoben ist. Die zahlreichen alttestamentlichen Motive verdeutlichen den heilsgeschichtlichen Rang. Die Daniels Apokalypse, auf die angezielt wird, mit den Worten, dass er auf den Wolken wiederkommen wird und herrschen wird, beleuchtet den endzeitlichen Hintergrund. Es ist zudem ein pfingstlicher und trinitarischer Text, in dem die ganze Theologie des Neuen Testamentes enthalten ist. Denn Erwählung ist im Sinn der Gottesknechtstheologie zu deuten als Erwählung für die Welt und um der Welt willen. Wie wir gesehen haben, verweist die Geburt aus der Jungfrau auf die Sohnschaft, verweist auf den Vater und damit auf das, was für Jesus unendlich wichtiger war als Messianität, auf die er wenig Wert legte, jedenfalls in dem Verständnis, das ihm unter seinen Zeitgenossen und in ihrer Auslegung des Alten Testaments begegnete, so Josef Ratzinger in Tochter Zion. In der Gottessohnschaft geht es um einen Sinn, der über Israel hinausweist, nämlich um die Erlösung der Menschen. Maria ist der heilige Rest, dem Gott die Verheißungen erfüllt in einem neuen Gottesvolk. Für den, der die neutestamentlichen Urkunden ernst nimmt, gibt es genügend Hinweise, auch außerhalb des Verkündigungsberichts, dass Jesus von der Jungfrau Maria geboren worden ist. In Markus 6,3 steht die ganz ungewöhnliche Formulierung »der Sohn Mariens«. Kinder wurden immer nach dem Vater benannt. Auch bei Matthäus taucht wiederholt die Formulierung »das Kind und seine Mutter« auf, 2,11, 13, 14, 20, 21, so als ob Josef gar nicht existierte. Es ist die bei Matthäus bevorzugte Formel, wobei das Kind an erster Stelle steht. Die Mutter ist auf das Kind bezogen und nicht umgekehrt. Das heißt, sie empfängt von ihrem Kind die ihr eigentümliche Bedeutung und Berufung. Nach Papst Benedikt ist Maria sicherlich oft in diese Situation eingekehrt, besonders in Leidbehafteten, und sie hat sich immer wieder an das erinnert, was der Engel ihr gesagt hat. Freue dich, fürchte dich nicht. liebe Zuhörer unseres Radios, genügend Theorie haben wir jetzt gehört und Sie müssten jetzt eigentlich in der Lage sein, die Tiefe der Verkündigung des Engels an Maria zumindest ansatzhaft zu begreifen. Hören Sie vielleicht diese CD immer wieder durch. Es ist so viel enthalten, dass Sie das nicht auf einmal ausschöpfen können. Und vor allem beten Sie, wie man es früher wie selbstverständlich getan hat, den Angelus, den Engel des Herrn. Und geistig können Sie dann all das, was Sie gehört haben, nochmals Revue passieren lassen. Vielleicht notieren Sie sich sogar einzelne Punkte, dass Sie immer wieder das ins Gedächtnis zurückrufen. Wie wir eingangs gehört haben, ist ja auch die Verehrung der Mutter Gottes in unserer Kirche nicht völlig selbstverständlich, umstritten auch, besonders auch die Geburt aus der Jungfrau Maria. Es ist mir wichtig, dass wir auskunftsfähig sind und in der Lage sind, unseren Glauben entsprechend darzulegen. Der Engel des Herrn brachte Maria die Botschaft und sie empfing vom Heiligen Geist. Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade. Der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Frauen und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns Sünder, jetzt und in der Stunde unseres Todes. Amen. Maria sprach, siehe, ich bin die Magd des Herrn, mir geschehe nach deinem Wort. Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade, der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Frauen, und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns Sünder, jetzt und in der Stunde unseres Todes. Amen. Und das Wort ist Fleisch geworden und hat unter uns gewohnt. Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade. Der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Frauen. Und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns Sünder, jetzt und in der Stunde unseres Todes. Amen. Bitte für uns, so heilige Gottesmutter, dass wir würdig werden der Verheißungen Christi. Lasset uns beten. Allmächtiger Gott, gieße deine Gnade in unsere Herzen ein. Durch die Botschaft des Engels haben wir die Menschwerdung Christi, deines Sohnes, erkannt. Lass uns durch sein Leiden und Kreuz zur Herrlichkeit der Auferstehung gelangen. Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn. Amen. So segne und schütze sie auf die Fürsprache der Gottesmutter Maria, dein mächtiger und gütige Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Amen. Ich wünsche Ihnen eine gesegnete Zeit, Ihr Pfarrer Kocher.